Zickzack, der H&H-Cologne-Podcast mit Katrin Schön.
Local Retail, creating the future. Über das Leitthema der H&H Cologne 2025 haben wir ja schon ein paar Mal hier in diesem Podcast gesprochen. Und es wird uns auch immer mal wieder bis zur Messe begleiten. Wir wollen damit den lokalen Einzelhandel stärken, damit es auch im Online-Zeitalter noch viele schöne Geschäfte in den Städten gibt. Vielleicht hören uns ja auch einige Handarbeitsenthusiasten zu, die schon länger überlegen, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Vielleicht einen Laden zu eröffnen? In einem eigenen Geschäft diese schönen Produkte an den Mann und die Frau zu bringen? Aber wie geht sowas denn ganz praktisch? Vielleicht kann da mein heutiger Gast schon ein paar nützliche Tipps geben. Denn André Schröder arbeitet bei der Stadt Stolberg und daran, dass Stolberg eine wunderschöne Innenstadt, ja, man muss leider sagen, zurückbekommt. Denn in den letzten Jahren ist in Stolberg einiges passiert. Aber das soll er uns selbst erzählen. Herzlich willkommen, André Schröder.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Hast du irgendeinen Bezug zur Handarbeitsbranche? Ich habe eigentlich immer auf meinem Tischchen so Wolle und Garne und Pferden und sowas. Hast du einen Bezug zur Handarbeitsbranche?
Ich muss ja gestehen, im privaten Sektor tatsächlich eigentlich kaum. Also es ist nichts, was irgendwie in meinen Hobbys sich wiederfindet, aber durch meinen Beruf tatsächlich mittlerweile sehr viel, weil wir halt auch bevor ich diese Stelle angefangen habe, bereits das ein oder andere handwerkliche Unternehmen in der Innenstadt mit einem Ladenlokal angesiedelt hatten und das jetzt nochmal ein bisschen weiter ausgebaut haben. Und darüber bekomme ich natürlich gerade extrem viel Bezug zu allen möglichen verschiedenen Fachbereichen aus dem Bereich Handwerk. Und ja, das entwickelt sich gerade definitiv zu einem essentiellen Standbein auch unserer Innenstadt.
Und ihr seid ja die Kupferstadt Stolberg, ne, wie das heißt. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Also einer unserer größten Aussteller, Prim, ist ja zum Beispiel, sitzt ja auch in Stolberg und ist ja ein sehr bekannter Kurzwarenhersteller mit einer sehr langen Tradition. Ich meine, es ist das älteste Industrieunternehmen in Deutschland mit Sitz in Stolberg. Also da kommt ja das Handwerk da auch her.
Genau, also das passt, denke ich mal, dementsprechend auch wie die Faust aufs Auge, dass sich halt diese Unternehmen bei uns ansiedeln. Die Historie ist ja mehrere Jahrhunderte schon lang, kommt ja aus der alten Messing- und eben Kupferproduktion. Und ja, gerade im historischen Altstadtkern passt das einfach sehr, sehr gut zum Ambiente.
Das Schnittmuster.
Ja, bevor wir da so richtig einsteigen, vielleicht sagst du nochmal, was genau machst du beruflich in Stolberg und wie bist du dann auch zu dem Job gekommen? Wie ist denn so deine kleine Biografie?
Ja, also ich bin tatsächlich, was die Verwaltung angeht, ein klassischer Quereinsteiger. Ich habe meine berufliche Laufbahn begonnen mit einem dualen betriebswirtschaftlichen Studium in Leverkusen bei einem Automobilzulieferer und habe danach dort ein paar Jahre im Marketing gearbeitet. Das war das, was mich danach eben am meisten begeistert hat, hauptsächlich im Bereich Social Media und Eventmanagement. Habe da teilweise auch Messen organisiert, deswegen passt das irgendwie auch ganz gut. Und nach Corona hat sich dann aber so ein bisschen der Wunsch etabliert, wieder in die Heimat zurückzukehren, weil mir vor allen Dingen auch bei dem alten Job, ja, ich sag mal, der Bezug gefehlt hat zu dem, was man da tut. Und dann kam halt diese eine Stellenanzeige in meiner Heimatstadt rein, gerade leider nach der großen Flutkatastrophe im Jahr 2021, mit der Chance, meine Heimatstadt wirklich wieder gezielt ja, voranzubringen und zu entwickeln. Und dafür habe ich mich begeistern lassen, mich beworben und dann glücklicherweise den Zuschlag bekommen. Also keine klassische Verwaltungsausbildung, aber das ist, glaube ich, für meinen Beruf und das, was ich tue als City Manager, glaube ich, ganz gut. Also grundsätzlich kümmere ich mich um alles, was mit dem Thema Innenstadtbelebung und Entwicklung zu tun hat, also die klassischen Themen Leerstandsreduzierung, Leerstandsbekämpfung, aber eben auch dafür zu sorgen, dass die Frequenz sich erhöht und eine lebendige Innenstadt wieder entsteht.
Der Elefant muss durchs Nadelöhr.
Ja, sonst frage ich immer so nach Herausforderungen in der Handarbeitsbranche. Heute will ich das mal auf die Stadt Stolberg beziehen. Du hast es ja schon angesprochen. Ich habe es auch schon mal angeteasert. Also klar hatte Stolberg wahrscheinlich schon mit den üblichen Sachen des Strukturwandels und so zu kämpfen. Ja, aber dann kam der 14., 15. Juli 2021 und damit auch bei euch die Flutkatastrophe. Man ist ja sonst, man hat immer das Ahrtal so im Kopf, aber es gab ja noch weitere Städte, die es hart getroffen hat. Und ja, so auch bei euch. Kannst du das vielleicht für diejenigen, die das nicht so auf dem Schirm haben, wie viel ist denn kaputt gegangen in Stolberg? Wie schlimm war es denn?
Ja, es war natürlich eine absolute Zäsur für unsere Innenstadt, aber auch natürlich für das ein oder andere Dorf drumherum, was davon auch sehr stark betroffen war. Glücklicherweise, und das hat dann auch mit der Berichterstattung zu tun, gab es in Stolberg keine Todesopfer, und das ist natürlich in dem Falle immer das Wichtigste. Aber vom Sachschaden her hat es uns halt extrem hart getroffen, also jetzt bezogen auf das, was ich tue in der Innenstadt. Wir haben eine Tallage, die gesamte Innenstadt läuft ungefähr 1,7, 1,8 Kilometer am Fichtbach oder an der Ficht entlang, und das war an diesem einen Tag eben leider kein Bach mehr, sondern ein reißender Fluss, ein reißender Strom, der teilweise zwischen 1,50 Meter und 2 Meter Höhe durch die Straßen geschossen ist, kein Schaufenster da gelassen hat, wo es gewesen ist, und eigentlich ja einmal die komplette Innenstadt auf Null gesetzt hat. Was halt bemerkenswert war, war natürlich der Zusammenhalt danach in der Bevölkerung. Also was dann da die nächsten Wochen passiert war, war wirklich unglaublich. Leute standen wirklich wochenlang im Matsch, haben Keller ausgeräumt, beim Wiederaufbau geholfen. Es gab unfassbar großen Zuspruch auch von Unternehmen, die halt vor Ort unterstützt haben und eben den Menschen einfach helfen wollten. Und so schlimm die gesamte Katastrophe definitiv gewesen ist, und diesen Schaden möchte man natürlich keinem, auch im Privaten, zumuten, aber für das Thema Innenstadtentwicklung war es tatsächlich einfach mal die Stunde Null. Man kann jetzt eine Innenstadt einfach mal von ganz neu planen. Diese Chance hat ja so eigentlich niemand, wenn sowas halt nicht passiert. Und deswegen sagen wir immer, auch wenn natürlich wir uns diese Katastrophe sehr, sehr gerne gespart hätten, ist es trotzdem eine Chance für unsere Innenstadt, sich einfach mal neu aufzustellen. Und diese Chance versuchen wir eben bestmöglich wahrzunehmen.
Das heißt, die Geschäfte, die auch da waren, haben davon viele aufgegeben, oder haben dann, die nutzen die das jetzt auch als Chance, sage ich mal, sich neu aufzustellen, wie du sagst? Oder so wie ist die Bilanz da quasi mit denen, die da ansässig waren? Kannst du das sagen?
Die Standorttreue war tatsächlich sehr, sehr hoch. Also viele sind zurückgekommen. Es gab natürlich so ein paar Klassiker nach dem Motto, wenn jetzt der Geschäftsinhaber oder die Inhaberin in den nächsten Jahren in Rente gegangen wäre, dann haben die sich natürlich nochmal gut überlegt, mache ich den Laden jetzt nochmal auf oder nicht, ja. Gerade wenn es halt keinen Nachfolger gibt. Aber sehr, sehr viele Leute sind zurückgekommen und haben dann teilweise im Sprint innerhalb von ungefähr 12 Monaten, was aufgrund der fehlenden Bauarbeiter, fehlenden Bauressourcen wirklich die Rekordzeit war, wieder aufgemacht, und darüber sind wir sehr, sehr froh. Aber natürlich hat das ganze Thema dann entsprechend auch neue Leute angelockt, und dementsprechend haben wir jetzt mittlerweile, würde ich sagen, ja, eine gesunde Durchmischung aus dem alten Bestand und den Leuten, die das quasi eben als Chance genutzt haben, neu aufzumachen, das eigene Geschäft natürlich auch zu modernisieren, nach vorne zu bringen, und eben Leuten, die jetzt diese Flut auch ein bisschen als Chance begriffen haben, einfach in so eine ganz neue Community, in eine neue Innenstadt vorzupreschen.
Ich muss ja sagen, ich habe ja auch im Vorfeld, ich habe ein bisschen recherchiert, ein paar Bilder angeguckt. Ne? Ich war zwar schon mal auf Kundenbesuch in Stolberg, aber so viel hatte ich von der Stadt noch nicht gesehen. An sich sind die Voraussetzungen ja traumhaft. Ihr habt diese tolle Burg, eine historische Altstadt. Ne? Es ist wirklich eine tolle Kulisse, auch wo Läden einfach sehr schön zur Geltung kommen. Ich könnte mir vorstellen, auch, ich weiß nicht, habt ihr so ein bisschen Tourismus auch mit der bestimmt, ne? Mit der Region Aachen?
Ja, absolut.
Und sowas, ne? Also der ein oder andere, der sich der da auch gerne hinkommt. Von daher hat man ein sehr schönes Umfeld trotzdem. Na, Stolberg hat so 55.000, 56.000 Einwohner etwa. Aachen ist um die Ecke. Also wie stark denkst du, ist die Konkurrenz mit der Großstadt in Anführungszeichen, mit Aachen als nächstgrößere Stadt? Oder Aachen ist die nächstgrößere, ne? Oder?
Ja, Aachen ist quasi das Oberzentrum bei uns um die Ecke. Es ist natürlich so, dass man sagen muss, vor der Flut sind viele Sachen in der Innenstadt schiefgelaufen, die halt zu einer Entwicklung geführt haben, die ehrlicherweise sehr lange und über fast schon Jahrzehnte hinweg ehrlicherweise rückläufig gewesen ist. Und ich würde wahrscheinlich nicht über die Flut als Chance sprechen, wenn wir vorher ein enorm belebtes Zentrum mit 0% Leerstand gehabt hätten. Das war einfach nicht der Fall. Es war halt auch vorher schon so, dass wir enorme Leerstandsproblematiken hatten, vor allen Dingen in der Fußgängerzone, und dieses attraktive Zentrum, was sich alle gewünscht haben, einfach nicht existent war. Und das ist natürlich dann jetzt der Schritt, wo wir gesagt haben, es ist, wie du sagst, die Altstadt ist ein Asset, das nicht viele Kommunen in der Region haben, und auch Besucher, die heute in die Stadt kommen, da kommen die aus Eschweiler, aus Aachen oder teilweise sogar Köln, Bonn, Düsseldorf, sagen das immer wieder, wie schön es eigentlich ist und warum es so schade ist, warum die Stadt so wenig daraus macht. Und dem haben wir uns jetzt im Endeffekt, vor guten 2 Jahren dann verschrieben, als die ganzen Notfallmaßnahmen nach der Flut dann irgendwann mal ein bisschen abgearbeitet gewesen sind. Und wir sehen das genau genauso. Also wir glauben schon, dass wir da so ein kleines Juwel haben bei uns mit der Altstadt, mit der Burg und mit der Innenstadt und dass es einfach darum geht, die Chancen da jetzt zu nutzen. Aber klar, man konkurriert natürlich immer mit Kommunen um die Ecke. Aachen hat natürlich eine ganz andere Zugkraft, auch was den Tourismus angeht. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn man als Kommune seine Nische findet, dass man dann auch dafür sorgen kann, regional und überregional Zugkraft zu gewinnen, sowohl im Tourismus als auch bei klassischen Tagesbesuchern.
Ein Projekt, ein Projekt.
Ja, du hast ja das schon angesprochen. Also ihr seid das angegangen, habt verschiedene Maßnahmen. Ich habe auch auf der Website ein bisschen geschaut. Also es gibt zum Beispiel auch wirklich, was das heißt, Sofortprogramm Innenstadt und Förderprogramm Einzelhandel. Kannst du da so ein bisschen schon mal drüber erzählen? Was muss man sich darunter vorstellen? Für wen ist das Programm und wie versucht ihr da die Händler wieder in die Innenstadt zu bekommen?
Ja, es handelt sich dabei im Endeffekt um ein landesweites Förderprogramm, um das man sich als Kommune bewerben konnte. Und zentrales Element dabei ist eine befristete Mietreduzierung der Kaltmiete um 80% für bis zu 2 Jahre. Und um dieses Fördermittel herum bauen wir tatsächlich enorm viele Aktivitäten auf, weil wir festgestellt haben, das bietet einfach Start-ups, Neugründern und Neugründerinnen eine unfassbare Möglichkeit, sich mit einem deutlich verringerten finanziellen Risiko einfach mal auszuprobieren. Und alle Studien und alle Erfahrungen vor Ort belegen, der Handel vor Ort wandelt sich stark. Die Leute, die von Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr aufmachen, die stehen nicht Schlange. Die gibt es eigentlich kaum noch, außer in Ausnahmefällen. Also muss sich auch der Handel weiterentwickeln. Und wenn man eben nur 20% Miete zahlt, kann man auch überlegen, okay, vielleicht fange ich meinen Laden erstmal in Teilzeit an. Dann mache ich mein Hobby vielleicht zum Beruf. Hab Teilzeit aber noch ein gesichertes Einkommen auf der anderen Seite und probiere mich dann mal zum Beispiel von Donnerstag bis Samstag in diesem Handwerk oder in diesem Bereich aus. Und darüber haben wir enormen Zulauf erhalten. Wir haben jetzt innerhalb von ungefähr 1,75 Jahren haben wir 43 Mietverträge unterschrieben, also 43 Ladenlokale über dieses Programm wieder revitalisiert und haben ganz oft eben auch das Feedback bekommen, okay, ich habe mit 2 Tagen angefangen, jetzt bin ich bei 3 Tagen, überlege sogar meine Teilzeittätigkeit vielleicht aufzugeben. Und das ist halt im Endeffekt Kern dieses Programmes und sehr, sehr spannend und halt für uns eine sehr dankbare Möglichkeit vom Land eben bezuschusst, hier dem einen oder anderen einfach eine ganz andere Startmöglichkeit zu geben. Man muss kein Geheimnis draus machen. Es ist utopisch, dass 100% davon nach den 2 Jahren bleiben. Das gehört zum experimentellen Charakter dazu. Aber die aktuellen Quoten und die ersten auslaufenden Verträge geben uns da, glaube ich, recht, dass das ganz gut funktionieren kann und trotzdem am Ende, ich sag mal, so zwischen 70-80% am Standort bleiben. Und dann hat man halt, wenn man das in Zahlen und auch in Quoten berechnet, halt eine enorme Leerstandsreduzierung erreicht.
Und ich könnte mir vorstellen, ich habe ja gesehen, also das ist ja das Land sozusagen, übernimmt einen Teil der Miete, ne? So, das ist ja quasi die Idee. Jetzt könnte ich mir aber auch vorstellen, wenn ich ja als Besitzer auch einen Laden da drin hatte, das lief jetzt ganz ordentlich über 2 Jahre, ne? Vielleicht sind die dann ja auch verhandlungsbereiter und ihr sagt, ach, bevor ich jetzt wieder einen neuen Mieter suche oder hab gar nichts, ne? Also, weil Mieten in den Innenstädten ist ja überall ein großes Thema, kann ich mir vorstellen. Aber, ne, ich könnte mir denken, als Vermieter, wenn ich weiß, da ist jetzt jemand drin, das ist, lief ganz gut, klar, die Miete kam jetzt hauptsächlich vom Land, aber, ne, vielleicht ist das ja auch in die Richtung ein guter Einstieg, dann auch nochmal in Verhandlungen zu treten und dauerhaft, sage ich mal, dass es nicht an sowas wie Miete scheitert, oder?
Ja, definitiv. Also es ist halt letztendlich eine Win-Win-Situation. Win für den Mieter oder die Mieterin, die halt einfach enorm viel Miete sparen kann, aber auch ein Win für den Eigentümer oder die Eigentümerin, weil die überhaupt mal wieder eine Perspektive bekommen, ihre Immobilie vermietet zu bekommen. Wir müssen es ja nichts vormachen, wir bräuchten das Programm ja nicht, wenn der Markt das an der Stelle von alleine regeln würde und jedes Ladenlokal würde halt seinen passenden Mieter finden. Das ist aber de facto nicht so und dementsprechend sind wir da mit den Mietern auch im sehr, sehr guten Austausch und die sind enorm dankbar dafür, dass erstmal dann 2 Jahre überhaupt halt eine Miete fließt, die halt auch einen Ticken eingeschränkt ist, aber trotzdem noch, denke ich mal, ganz, ganz ordentlich ist. Und das Ziel ist natürlich, dass man darüber halt erstmal den Fuß in die Tür bekommt für eine langfristige Vermietung. Und wir begleiten den Prozess natürlich auch sehr aktiv. Also wir wir halten uns nicht nach Vertragsschluss direkt aus der Sache raus und lassen alles seinem Lauf, sondern suchen dann eben auch frühzeitig vor Vertragsende die Gespräche zwischen Eigentümer und dem Mieter oder der Mieterin und schauen eben, dass es eben im Idealfall eine langfristige Möglichkeit gibt, dieses Verhältnis zu verlängern. Und es gab auch schon Eigentümer, die dann gesagt haben, ich verlängere jetzt auf eigene Kosten das Programm noch ein bisschen weiter, dann bekomme ich erstmal genauso viel wie vorher, aber du musst nicht 20, musst nicht direkt 100% Miete bezahlen, sondern vielleicht nur 70 oder 80%. Und das zeigt halt, dass das Konstrukt einfach enorm effektiv ist.
Ja, jetzt ist es ja hauptsächlich im Programm für jemanden, der einen neuen Laden aufmacht. Na, was macht ihr denn für die, die schon einen Laden haben? Also ich denke mal, klar, die werden Fluthilfen vielleicht auch vom Land bekommen haben, jetzt durch eure besondere Situation. Aber gibt es denn auch irgendwas, sage ich mal, für den bestehenden Handel? Der hat es ja gerade auch oft schwer und sucht auch noch Möglichkeiten. Wie kriegt ihr denn da vielleicht von euch Unterstützung?
Ja, definitiv. Also es sind halt zwei Komponenten, die man halt getrennt voneinander betrachten muss, die aber nicht weniger wichtig als die anderen sind. Der bestehende Handel wird bei uns vielfältig unterstützt. Also wir haben beispielsweise auf der einen Seite ja diese Marke Kupferladen gegründet, unter der wir auf der einen Seite zwar die Förderkonditionen nach außen tragen, also nutzen es einfach als Marketingvehikel, um Leute vom Standort zu überzeugen. Aber wir machen darunter auch Standortmarketing für den bestehenden Handel. Jetzt muss man als Kommune natürlich immer neutral sein, darf quasi keinen Einzelnen hervorheben und einzelne Unternehmen bewerben. Das machen wir auch so nicht. Aber wir bewerben den Standort als solches und organisieren übergreifende Aktionen unter dem Label Kupferladen, schalten Anzeigen nach dem Motto, kommt doch mal wieder nach Stolberg. Wir haben hier viele schöne, neue, inhabergeführte Läden, neue, schöne Gastronomien. Erlebt das doch einfach nochmal und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und darüber hinaus gibt es halt vielfältige Sachen. Also was mit Sicherheit am effizientesten dieses Jahr war, war einfach mal das Thema Veranstaltungen neu zu denken. Wir versuchen solche Sachen immer mit den Händlern und Geschäftsleuten zusammen zu planen. Das heißt, wir kommen jetzt nicht auf die Idee, machen irgendeine Veranstaltung, führen das durch und schauen mal, wie es wird, sondern wenn wir ein Konzept haben, gehen wir damit gezielt in den Austausch und fragen, passt das für euch? Seht ihr euch da wieder? Könnt ihr mit diesem Konzept aus eurer Sicht gute Geschäfte machen? Ist das das, was ihr braucht? Und haben so auch schon das ein oder andere Veranstaltungskonzept mal komplett über den Haufen geschmissen, neu entwickelt. Und ich glaube, bestes Beispiel ist das von unseren Kolleginnen initiierte der Afterwork-Markt, der tatsächlich momentan vielen Kommunen so ein bisschen aus dem Boden gesprießt ist. Aber ich glaube, wir können behaupten, dass wir Anfang des Jahres mit einer der ersten waren, die das halt gemacht haben. Und wir kriegen es tatsächlich hin, dass der Handel an diesen Tagen extrem starke Umsätze macht, weil wir eben sagen, wir möchten da nicht eine reine Trink- und Essensveranstaltung draus machen, was mit Sicherheit auch schön ist, sondern wir überlegen von vornherein gezielt, wie schaffen wir es, dass wenn einmal viele Leute in der Innenstadt sind, dass die eben auch dann in den Handel gehen und dort ihr Geld lassen. Und das klappt, glaube ich, ganz gut. Und ich sag mal, die Liste ist extrem lang. Wir machen natürlich auch Schulungen, gerade im Bereich Sichtbarkeit, digitales Marketing und solche Sachen. Also ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Aber ich sag mal so, diese zwei Sachen sind aus meiner Sicht der Kern, dass es aktuell so gut funktioniert. Also einmal die Marke Kupferladen, unter der wir Standortmarketing betreiben, und auf der anderen Seite das Thema Veranstaltungen.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ihr habt die Flut quasi als Chance genommen, ne, beim Punkt Null wieder anzufangen und das jetzt komplett neu aufzusetzen. Jetzt andere Kommunen haben das ja auch zum Teil zum Glück nicht oder halt beziehungsweise müssen jetzt selber ja gucken, die haben quasi die Situation, die ihr vorher hattet, auch mit Leerstand und sowas, jetzt aus deiner Perspektive, wenn dich jetzt ein Kollege aus einer anderen Kommune fragen würde, kannst du mir drei Tipps geben? Hättest du sowas parat, dass du sagst, also ist es das Thema, ne, holt die Leute zusammen, denkt an Veranstaltungen oder was sind so zwei, drei Sachen, wo du sagen würdest, also egal ob Flut oder nicht, das könnte jede Kommune mal angehen?
Das Wichtigste ist, glaube ich, das haben mittlerweile die meisten Kommunen aber auch verstanden, ist erstmal zu verstehen, dass das Thema Innenstadtentwicklung definitiv von einer Kommune aktiv betreut werden muss. Das war in den vergangenen Jahrzehnten vielleicht nicht immer so, weil sich halt dann teilweise Sachen eben im positiven Sinne von alleine geregelt haben, der Leerstand nicht so groß war. Aber gerade durch den Rückzug der großen Filialisten, ich meine, die Nachrichten reißen ja nicht ab an Filialisten, die aus den Innenstädten zurückkehren, insolvent gehen und ähnliches, sorgen halt dafür, dass Innenstädte das Thema definitiv aktiv selber in die Hand nehmen müssen. Und dabei ist halt erstmal ganz
sich immer ein bisschen drauf verlassen, dass zum Beispiel sowas wie eine Galeria Kaufhof einfach die Leute zieht und genau. Für die anderen quasi das Marketing mitmacht, ne? Ja.
Genau. Und diese Ankermieter brechen halt nach und nach weg. Und deswegen muss erstmal jede Kommune sich darüber Gedanken machen, was kann ich denn für einen Mehrwert bieten? Warum sollen denn die Leute überhaupt noch zu mir in die Innenstadt kommen? Weil sich natürlich auch das Nutzerverhalten stark verändert hat. Also früher war es ja gang und gäbe, da ist man dann zum Beispiel samstags einfach in die Innenstadt gefahren, dann ist man da ein bisschen rumgebummelt, hat sein Geld ausgegeben und dann war der Samstag halt gegessen. Jetzt konkurriert man halt eigentlich mit jeder Kommune drumherum, weil da ist ein Stadtfest, da ist eine Veranstaltung, ich könnte aber auch irgendwie 50 Kilometer weiterfahren, weil da ein schöner Kürbismarkt ist oder sowas. Und die Leute überlegen halt dreimal, wo sie halt hinfahren und wo sie letztendlich ihr Geld ausgeben. Und deswegen ist es halt ganz, ganz wichtig zu überlegen, was macht denn meine Stadt besonders? Was habe ich vielleicht auf der einen Seite als gegebene USPs, also Unique Selling Propositions, wie zum Beispiel halt eine Altstadt, jetzt ein Stolberg, oder was kann man eben dazu noch künstlich erzeugen? Und was uns immer wieder auffällt, ist, dass man sich bewusst machen muss, mit wie vielen verschiedenen Stakeholdern, also ich sag mal Beteiligungsakteuren, hat man es da zu tun. Man hat es mit den Eigentümern zu tun, die unfassbar wichtig sind, die man von Anfang an mit ins Boot holen muss, die halt auch dahinter stehen müssen, was man tut. Man hat es mit den bestehenden Mietern zu tun, aber auch mit denen, die neu dazukommen. Man hat die Bürgerinnen und Bürger, für die man es ja eigentlich macht, also für die ja eigentlich die Innenstadt überhaupt belebt gemacht werden soll. Man hat aber auch Nutzungskonflikte mit Anwohnenden. Also die sind ja auch Teil der Innenstadt und dürfen nicht vergessen werden. Und dann gibt es noch Vereine und alles drumherum, was da eben mit zu tun hat. Und man muss sich für jede dieser Gruppen halt überlegen, wie nimmt man die mit und wie bindet man die vor allen Dingen ein. Also das soll ja kein Alibi sein, dass man einfach nur sagt, ja, jetzt haben wir die mal mit einer Rundmail informiert, sondern die muss man eben auch aktiv in die Entscheidungsprozesse mit einbeziehen. Und wenn ich mal von konkreten Maßnahmen spreche, würde ich schon sagen, dass das Thema Marketing enorm wichtig ist, dass wir da, glaube ich, auf unserer Seite auch das meiste mit gewinnen konnten. Es muss jetzt nicht jede Kommune eine eigene Marke gründen. Das kann ja jeder selber überlegen, ob das für ihn oder für sie relevant ist. Aber wenn man halt so ein Förderprogramm hat, dann muss es auch bekannt sein. Und das muss man dann eben entsprechend auch, wie jedes andere Wirtschaftsunternehmen das machen würde, erstmal in die Öffentlichkeit bringen, um überhaupt zu zeigen, dass man da am Ball ist. Und dazu kann eine Marke natürlich ganz gut helfen. Und auf der anderen Seite kann man unter dieser Marke eben auch mit gezielten Marketingaktionen dann die Leute eben gezielt in die Innenstadt locken.
Eine links, eine rechts.
Ja, so wie du jetzt erzählt hast, ich wollte gerne noch mal wissen, wie sieht denn so praktisch dein Arbeitsalltag aus? Also es klingt nach sehr viel Networking. Also du bist wahrscheinlich sehr viel am Sprechen und die Leute am Zusammenbringen, oder? Wie sieht so das? Gibt es einen typischen Tag bei dir?
Nee, den gibt es tatsächlich nicht. Das ist aber, glaube ich, das auch, was mein Arbeitsalltag ausmacht, dass eigentlich jeder Tag komplett unterschiedlich ist. Also klar, der Kontakt zu Eigentümern ist sehr relevant. Wir haben mehrere Termine jede Woche mit Eigentümern vor Ort, um für Sanierungen zu beraten, weil eben auch nach der Flut immer noch nicht alle ihre Flächen fertig gemacht haben. Die Pflege des bestehenden Handels ist natürlich unfassbar aufwendig. Also auf der einen Seite sind wir ja Vermieter über dieses Mietförderprogramm, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch im Gespräch bleiben, um halt, ja, ich sag mal, Leerstände auch frühzeitig vermeiden zu können, Leute zu schulen und so weiter und so fort. Und die, ja, ich sag mal, momentan wichtigste Komponente ist natürlich das Thema Neuansiedlungen. Man hat immer mal wieder so Phasen, wo von alleine viel kommt, wo einfach die Marketingmaßnahmen, die wir gefahren haben, dafür sorgen, dass wir viele Anfragen bekommen. Aber es gibt auch Phasen, wo man mal ein bisschen aktiver werden muss, wo man auch dann wirklich mal aktiv die Fühler ausstrecken muss nach dem Motto, was fehlt uns denn noch? Fehlt uns ein Bäcker in der Innenstadt, da muss man eben auch mal dann Klinken putzen gehen und einen Bäcker finden, der vielleicht Lust hat, in der Innenstadt aufzumachen. Deswegen so einen typischen Tag gibt es nicht. Und ich glaube, genau das macht es auch aus. Was aber bei uns immer wieder als Rolle kommt, ist halt, dass wir eigentlich so der Vermittler zwischen allen sind. Also wir sind auch Verwaltungslotse. Das heißt, wenn jemand Probleme mit dem Bauantrag hat, dann versuchen wir eben auch zwischen dann entsprechend Bauherr und unserer Bauordnung zu vermitteln, dass es halt einfach nicht an Kommunikationsproblemen scheitert. Und so bringen wir halt einfach Themen nach und nach voran, die sonst vielleicht einfach ein bisschen länger dauern würden. Und ich glaube, die Situation bei uns erfordert einfach auch ein gewisses Tempo.
Ja, das habe ich bei euch auf der Website auch gesehen mit dem Verwaltungslotsen. Ich bin erst drüber gestolpert, dachte, was ist das für ein Wort? Aber gut, dass du es nochmal erklärst. Finde ich auch sehr schön, weil ist das so, dass also dieses Schlagwort, was ja so auch immer durch die Medien geistert mit der Bürokratie, Bürokratieabbau und sowas, ist das was, was den Handel besonders beschäftigt im Moment? Oder wo siehst du da über was redest du am meisten mit deinen Kunden in Anführungszeichen, ja.
Ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, diese klassischen Händler gibt es ja nicht mehr, die sich auch mit allen Genehmigungen auskennen und sonst irgendwas. Also ganz oft haben wir jetzt eben mit Leuten zu tun, die einen Laden aufmachen wollen, die beispielsweise ihr Hobby zum Beruf machen wollen. Und denen fehlt dann natürlich auch beispielsweise der betriebswirtschaftliche Background oder alles, was quasi mit offizieller Verwaltung, mit Bürokratie zu tun hat. Und dabei unterstützen wir halt. Wir können den Leuten nicht abnehmen, dass sie den einen oder anderen Antrag ausfüllen müssen. Aber wir können halt von Anfang an gezielt darauf hinweisen, auf was alles zu achten ist, damit es eben eine reibungslose Eröffnung gibt. Auch dann läuft nicht alles reibungslos, das ist klar. Aber es ist eben schon in Deutschland teilweise recht bürokratisch, was man so machen muss. Und auch in Stolberg können wir uns nicht davon freisprechen. Wir haben aufgrund der Altstadt, aufgrund der Flut verschiedene Satzungen, die alle in ihrem Kern sehr sinnvoll sind, um halt den Aufbau vor allen Dingen geregelt hinzubekommen und keine Fehler dabei zu machen, wenn wir jetzt einmal die Chance haben, neu zu bauen. Aber das sorgt natürlich dafür, dass man eben auch den einen oder anderen Antrag schriftlich einreichen muss, und dabei unterstützen wir dann natürlich gerne. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben die erste Hürde, überhaupt mit einer öffentlichen Verwaltung in Kontakt zu kommen, so niedrigschwellig wie möglich gehalten. Also auf der Webseite gibt es ein Kontaktformular, das besteht aus Vorname, Nachname und einem Kontakt, dass wir erstmal einfach nur Daten bekommen und dann mit den Leuten in Kontakt treten können und fragen dann natürlich, hey, was hast du denn überhaupt vor? Was kannst du dir denn vorstellen? Wie sehen deine Öffnungszeiten und so weiter aus? Also dieser Antragsprozess, um überhaupt erstmal in die Förderkulisse reinzubekommen, ist relativ niedrigschwellig. Und wir haben halt ganz klar definiert, was wir für uns halt als Nutzungen sehen, die wir halt gerne fördern möchten. Und dementsprechend kann man bei uns damit rechnen, wenn man einen Antrag gestellt hat, dass man innerhalb von 1 bis 2 Wochen definitiv weiß, ob es eine Förderung gibt oder nicht. Und dann unterstützen wir natürlich den gesamten Prozess von der Ladenlokalsuche bis zur Eröffnung.
Laufmaschen und auftrennen.
Ja, also wenn ich mir das jetzt wirklich vorstelle, ne, so ich bin eine leidenschaftliche Strickerin zum Beispiel, ne, und habe jetzt doch gedacht, ach, da möchte ich mich eigentlich die ganze Zeit mit beschäftigen und auch unsere schönen Produkte an den Mann, an die Frau bringen. Worauf, was würdest du sagen, muss so ein Existenzgründer besonders achten? Wo gibt's Fallen und Stolpersteine, was du vielleicht auch erlebst, was vielleicht viele unterschätzen und wo es dann doch schwierig wird?
Ja, es geht einfach darum, erstmal aufzuzeigen, was ist denn formal, juristisch, bürokratisch notwendig, um das eine oder andere zu machen. Also es geht zum Beispiel um das Thema, ein Gewerbe anzumelden natürlich. Dass die Gewerbeeinheit, die man anmieten möchte, auch für die Nutzung genehmigt ist. Das Thema kennen zum Beispiel viele nicht. Dass wenn zum Beispiel vorher ein Café drin war und danach ein Einzelhändler reinkommt, muss halt erstmal die Nutzung bauordnungsrechtlich neu genehmigt werden. Dass wir die verschiedenen Satzungen natürlich haben, ne, die halt relativ komplex sind, alle sinnvoll sind, aber eben durch die man durch muss. Auf diese Sachen muss man natürlich grundsätzlich immer erstmal hinweisen. Unabhängig davon ist es aber, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir natürlich auch ein bisschen filtern oder beraten in dem Sinne, wie nachhaltig und stichhaltig ist denn das Betriebskonzept. Also es muss kein klassischer Handelsladen mehr sein, der, wie gesagt, von 10 bis 18 Uhr einfach nur Waren ein- und verkauft. Es gibt da mittlerweile ganz andere Modelle, gerade jetzt im Bereich Handwerksarbeit, die ja zum Beispiel mit Workshop-Formaten oder Ähnlichem arbeiten. Das kann ein Standbein sein. Und wir empfehlen den Leuten immer, verlasst euch nicht nur auf eine Sache. Corona hat halt ganz klar gezeigt, wenn es dann eine Schließung geben muss, dann ist auf einmal der Einzelhandel tot. Und wenn man dann keinen Online-Shop hat und hat kein Workshop-Angebot, was man anbieten kann, dann steht man relativ schnell vor dem Aus. Und dementsprechend versuchen wir natürlich immer darauf hinzuwirken, dass die Leute ihr Risiko ein bisschen streuen, verschiedene Einkommenskanäle haben und dementsprechend einfach ein bisschen resilienter gegen diese ganzen Krisen gibt, die auch mit Sicherheit in Zukunft wiederkommen können. Und das machen die meisten aber tatsächlich von sich aus. Also gerade halt aus dem Bereich Handwerk und Handarbeit, da wird halt ganz oft dieses Thema Workshops und Einzelhandel miteinander verknüpft, und das klappt aus meiner Sicht immer sehr, sehr gut.
Aber seid ihr schon irgendwie wie eine kleine Unternehmensberatung, ne? Das ist schon toll eigentlich.
Ja, absolut. Also so muss man sich, glaube ich, aber auch verstehen. Wir haben auch eine eigene Existenzgründungsberatung im Amt, wo man wirklich einen Termin buchen kann, wo man dann einen betriebswirtschaftlichen Plan ausarbeiten kann und solche Sachen. Und wir wollen ja auch gar nicht, dass sich nur wegen dem Mietförderprogramm jemand jetzt in Umkosten stört, wo eigentlich wir schon wissen, in einem halben Jahr muss der Laden aufgrund schlechtem Konzept wieder zumachen. Sondern wir nehmen ja auch nur die, wo wir halt am Ende sagen, auch nach den Beratungen, da hat der Mieter und wir ein sehr gutes Gefühl, dass das Geld da gut angelegt ist. Und das ist, glaube ich, auch unsere Kernaufgabe, da einfach ehrlich mit den Mieterinnen und Mietern umzugehen.
Das Kapitel heißt ja Laufmaschen und Auftrennen. Also geht es ja auch eher mal, dass auch mal was schiefgegangen ist. Du hast es vorhin schon mal so in einem Nebensatz gesagt, manchmal habt ihr euch auch mal was ausgedacht und dann kamen irgendwie die Händler oder so und haben gesagt, ach, geh mir weg damit. Magst du uns einen kleinen Einblick geben, was vielleicht schon mal auch so in die Hose gegangen ist, wo er sagt, naja, nee, ging er halt nicht.
Es gibt da super viele Themen. Also es ist halt so, wir arbeiten eigentlich fast dauerhaft in einer Grauzone. Wenn wir immer nur das machen würden, was man definitiv so machen darf, dann würde man ehrlicherweise nicht sonderlich weit kommen. Man muss immer gucken, welche Grenzen gibt es und wie kann man die Grenzen ein wenig ausreizen. Es gibt verschiedene Themen, die vom Buzzword her bei uns im Büro für lautes Gelächter sorgen. Also will da auch nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, weil das dann doch, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu sensibel ist. Aber wir haben an der einen oder anderen Stelle festgestellt, dass man da Leute und Vereine beteiligen muss, wo wir im Traum nicht dran gedacht hätten. Und ein witziges Buzzword, das kann ich glaube ich schon nennen, das ist mal so ein Thema gewesen. Es gibt bei uns über der Ficht gibt es halt Überbauten vom Steinweg aus, also von der Fußgängerzone aus. Und diese Überbauten durften halt nur unter bestimmten Umständen wieder aufgebaut werden, weil der Wasserverband in der Regel möchte, dass es keine Überbauten gibt, damit, wenn nochmal ein Flutereignis kommt, halt keine Flutmasse entsteht. Ja, und da ist halt mal so ein Überbau halt abgelehnt worden wegen der Verschattung der Fische. Und das ist halt bis heute was, wenn man das so im Büro sagt, mal irgendwie Teammeeting oder so, es sorgt halt immer für Gelächter. Ich will das inhaltlich gar nicht ins Lächerliche ziehen, ne? Aber das zeigt dann teilweise doch einfach manchmal, was es für Sachen gibt, die man mitbedenken muss oder also eigentlich ja ehrlicherweise vorher nicht kann, weil da kommt man ja auch selbst mit gesundem Menschenverstand vorher nicht drauf. Und ja, das gibt es halt in verschiedenen Situationen immer wieder.
Ja, das glaube ich.
Die H&H Cologne und ich.
Ja, du hast ja vorhin auch schon kurz gesagt, du hattest in deinem anderen Job schon mal Berührung mit Messen. Was sind denn Messen für dich? Magst du Messen? Gehst du gerne auf Messen?
Also es hat sich tatsächlich geändert, mein Verhalten dahingehend. Ich habe halt vor Corona Messen organisiert in Deutschland, aber auch im Ausland. Und gerade in der Automobilbranche war es, glaube ich, so, man hat gar nicht mehr so richtig gewusst, wofür trifft man sich denn jetzt überhaupt in Dubai oder in den USA oder was auch immer. Das war halt immer so ein sehr extrem aufwendiges Meet and Greet und ein bisschen Händeschütteln, hat dann aber bei Corona festgestellt, ja okay, das eine oder andere hätte man doch eigentlich schon auch in einem Call machen können. Also klar, es gibt auch Länder, wo das natürlich einfach von den persönlichen Beziehungen her ganz anderes Standing hat, aber man hat sich nach Corona doch ein bisschen mehr hinterfragt, was soll das eigentlich größtenteils alles? Und deswegen glaube ich auch, dass sich das Messegeschäft sehr stark verändert hat. Nach Corona wollten die Leute natürlich wieder ganz viel im persönlichen Austausch haben. Aber wenn ich überlege, fahre ich auf eine Messe oder nicht, frage ich mich halt immer, habe ich da wirklich einen Mehrwert, den ich jetzt halt nicht über digitale Angebote oder Ähnliches wahrnehmen kann? Und da haben natürlich gerade Messen, wo man was anfassen kann, wo man was wirklich erleben kann, was einem halt so der digitale Austausch nicht bringen kann, einen enormen Vorteil. Ich vermute mal, da hat entsprechend die H+H ja auch mit dem Thema Handarbeit einen sehr großen Vorteil.
Ja, in der Tat. Wir haben ja auch versucht, eine digitale Messe zu machen, aber das genau das, das war einer von unseren Fehlern, würde ich nicht sagen, Erfahrungen war das wirklich. Es hat uns wirklich weitergebracht, weil wir dann gesehen haben, nein, die Wolle und Stoff und so, man muss es anfassen, man muss es sehen. Das ist halt doch was, was man schlecht online rüberbringen kann. Ja, genau.
Ja, genau.
Naja, und man sagt Mehrwert, das ist ja auch ein Grund. Du bist ja bei uns auch, wirst ja auch zu Gast sein auf unserer Messe und die Sachen, die du jetzt hier schon auch so ein bisschen in einem kurzen Gespräch angeteasert hast, ja auch noch ein bisschen erzählen. Und ich denke, wenn der ein oder andere Händler eine Frage hat, kann er dich ja dann speziell da auch vor Ort fragen, weil das ist ja auch das, was wir versuchen, ne? Dass sich auch dadurch ein Messebesuch lohnt, dass man eben sehr viele schöne Produkte sieht, aber halt auch zusätzlich solche Infos mitnehmen kann. Ne? Hast du denn Erfahrungen, du hast jetzt gesagt, dieses Förderprogramm ist eins vom Land NRW. Da haben wir vielleicht aber auch Zuhörer im ganzen deutschsprachigen Raum. Weißt du, ob es das in anderen Ländern, Bundesländern auch geht? Hast du da irgendwelche Erfahrungen? Also, oder es lohnt sich auf alle Fälle, mal schlau zu machen, oder?
Definitiv. Also ich bin mir recht sicher, dass das Sofortprogramm auch von einer bundesweiten Initiative angestoßen worden ist. Dann ist natürlich immer die Frage, haben die Länder das halt für sich genutzt oder nicht? Aber es wird vergleichbare Förderprogramme auch in anderen Bundesländern geben. Die Fristen werden natürlich anders sein, ob es jetzt irgendwie letztes Jahr beantragt werden musste, dieses Jahr beantragt werden musste, wie auch immer. Aber als Kommune macht es ohnehin immer Sinn, sich Gedanken zu machen, wo gibt es halt Fördermittel, die ich für meine Stadt sinnvoll nutzen kann. Und wir sind ja auch im Austausch mit vielen NRW-Kommunen und das Feedback zu diesem Mietförderprogramm ist bisher sehr, sehr gut. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass es in anderen Bundesländern ähnlich sein wird.
Also, es lohnt sich, auf die H&H zu kommen und noch mehr Infos und Details dann von dir auf der Bühne zu erfahren.
Mein roter Faden.
Zum Schluss frage ich immer noch nach einem roten Faden. Hast du einen roten Faden, der sich durch dein Leben zieht oder durch deine Arbeit oder irgendeinen Spruch oder irgendwas, was dich so ein bisschen begleitet?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen langweilig für mich nach außen hin, aber ich sage halt immer, man muss sich auf die Lösungen fokussieren und nicht auf die Probleme und dabei vor allen Dingen halt Inhalte von Personen trennen. Das ist manchmal schwierig, man muss ja auch immer gucken, woher kommt der andere, was treibt den anderen an, aber wenn man sich wirklich auf die Lösungen fokussiert, kommt man definitiv weiter. Man darf auch mal in einer ruhigen Minute auch mal die Meckerkultur etwas frönen, das ist auch alles in Ordnung, aber am Ende muss es immer darum gehen, dass man um die beste Lösung streitet und im Idealfall das auf einer sehr guten wissenschaftlichen Grundlage tut.
Und du hast ja auch einen Job, wo du hoffentlich auch, sage ich mal, ein Feedback zurückbekommst für deine Arbeit. Also wenn jemand glücklich den Schlüssel rumdreht und seinen Laden das erste Mal aufsperrt, oder? Das sind schon auch eine schöne Belohnung, oder?
Ja, absolut. Das ist ja das, was mich tatsächlich auch einfach von der Motivation her antreibt. Es ist meine Heimatstadt und ich habe nach der Flut gesehen, hier kann ich wirklich jetzt aktiv daran mitwirken, dass vor Ort sich was tut. Und man bekommt das auch im privaten und Freundeskreis natürlich wieder gespiegelt. Ne? Also dann wird dann auch über die Neueröffnungen geredet und ach, guck mal, ich war jetzt beim Afterwork-Markt, war ja eine super Veranstaltung. Das ist halt einfach schön, ist dann am Ende halt die Belohnung für die Arbeit, die man halt tut.
Genau. Und was genau der Afterwork-Markt ist und viele andere Details, erzählst du uns dann noch immer im März. Für heute sage ich herzlichen Dank, lieber André.
Danke auch.
Das waren super Infos und ja, dann spätestens bis März.
Dankeschön, bis dann.